Ja, und Jesus, die Herrschaft ist wirklich, die gehört dir. Du bist der König über alles. Und es ist so ein Geschenk, dürfen mit dir unterwegs zu sein. Auch gerade am heutigen Morgen, da mit dieser Gemeinde zusammen mit dir unterwegs zu sein. Das ist das Größte, was wir erleben dürfen, Herr. Und einfach zu wissen, du bist da mit uns unterwegs. Amen. Also, so das zweite Mal guten Morgen da. Wir sind immer noch in der Jona-Serie. Wir haben die letzten paar Predigten haben wir über das Thema Jona gehabt. Als ich das erste Mal gehört habe, dass Andreas oder das Gemeindeleitung, ich weiß nicht genau, wer die Entscheidung gefällt hat, das Thema Jona ausgewählt hat für eine Predigtserie, für eine längere Predigtserie, habe ich gedacht, das ist noch mutig. Jona ist eine sehr coole Geschichte für Sonntagsschule mit dem Fisch und allem und so weiter. Aber gerade mehrere Predigten aus dem kurzen Buch rauszunehmen, also wenn ihr Jona mal nachgelesen habt, das ist eigentlich sehr kurz gefasst, oder? Es wird sehr sachlich schnell über die Geschichte erzählt. Der Jona fängt mega plötzlich an, einfach Gott sagt, geh auf Ninive. Und er hört auch, das ganze Buch hört auch mega plötzlich auf. Man weiß nicht, was nachher passiert. Und auch zwischendrin ist sehr kurz eigentlich zusammengefasst. Und die Geschichte ist so ein bisschen eine Geschichte, wo... Ja, also ich habe gemerkt, als ich so ein darüber nachgedacht habe, was könnte ich zum Jona erzählen, habe ich gemerkt, das ist noch schwierig. Was erzählt man jetzt da? Und ich habe mir auch gestaunt, als ich Jona noch einmal gelesen habe, wie viel... Als ich eigentlich die Geschichte einfach von der Sonntagsschule im Kopf habe und gar nicht wirklich so, wie es in der Bibel steht. Weil wir haben in der Sonntagsschule wird häufig noch Interpretation rundherum gemacht, oder? Warum ist jetzt der Jona aus Ninive geflüchtet? Warum ist er nicht nach Ninive gegangen? Warum ist er in die andere Richtung gegangen? Also ich habe das Gefühl, er hat Angst gehabt vor Ninive, er hat Angst gehabt, was dort wird passieren und so weiter. Das ist das Gefühl, das, was ich das Gefühl hatte, das ist einmal erzählt worden in der Sonntagsschule. Im Buch steht fast nichts von dem. Am Anfang steht kein Grund, warum er geflüchtet worden ist. Entschuldigung. Und am Schluss sagt Jona von sich, was er für einen Grund hatte. Und das ist ein ganz komischer Grund. Er sagt, ich habe doch gewusst, dass du ein barmherziger Gott bist. Darum wollte ich nicht auf Ninive gehen. Ich habe doch gewusst, du bist ein gnädiger Gott. Du machst es eh nicht. Du tust es eh nicht durchziehen. Darum habe ich nicht... Das ist ein komischer Grund, um zu sagen, ich gehe nicht nach Ninive. Aber so steht es. So hat es Jona gesagt. Ich weiß nicht genau, ob er wirklich, ob das einfach aus dem Affekt heraus, dass er das gesagt hat. Weil er ist in dem Augenblick, wo er das gesagt hat, ist er sehr verrückt gewesen. Aber das ist so die Geschichte von Jona. Und ich habe so die Geschichte von Jona angeschaut und gedacht, was ist eigentlich so, was ist eigentlich die Tragik von dieser Geschichte? Oder was ist eigentlich das, was in dieser Geschichte passiert? Und es ist spannend. Ich finde, der Jona ist ein Beispiel von einer Geschichte, wo der Takt, den Gott angibt und der Takt, den der Mensch läuft, nicht synchron war. Oder zu einem grossen Teil einfach nicht synchronisiert war. Der Herzschlag von Gott und der Herzschlag von Jona werden einen grossen Teil von der ganzen Geschichte nicht gleichzeitig geschlagen. Und es ist eigentlich noch spannend, wenn man überlegt, was eigentlich Gottes Plan war und wie nachher alles rausgekommen ist. Oder? Also Gott sagt, hey, geh nach Ninive. Wir gehen zusammen nach Ninive, weil ich will dort etwas sagen, diese Stadt ist von mir abgerückt, sie will nichts mehr von mir wissen. Das ist der Plan, das ist der Takt, den Gott vorgegeben hat, oder? Er sagt, ich stelle mir das Bild, das ich heute ein bisschen brauche, ist die Musikband, oder? Wenn es eine Band hat, heute war es eine Einmann-Band, dann ist das das Problem. Aber im ersten Lied habe ich gleich den Takt nicht verwünscht, das haben ihr vielleicht gemerkt. Wenn es eine Band hat mit mehreren Leuten, dann ist es mega wichtig, dass die Leute im gleichen Takt spielen, oder? Irgendjemand gibt den Takt vor. Und dann ist die Idee, dass alle anderen mitspielen, oder? Im gleichen Takt. Und dann funktioniert es. Dann kann eine mega schöne Musik daraus entstehen, kann ein schöner Loblied daraus entstehen. Wenn der Takt aber nicht aufeinander abgestimmt ist, dann ist es immer schwierig, oder? Und die Geschichte von Jona ist für mich so eine Geschichte, wo Mensch und Gott miteinander den Takt zum Teil nicht gestimmt hat, oder? Also der erste Moment, Gott sagt, komm, wir gehen auf Ninive. Ich will dich beauftragen, um dort herzugehen. Der spannende Gedanke, der schon am Anfang ist, wo Gott sagt, ich meine, Gott hätte ja einfach Ninive zerstören können. Er hätte ja einfach einen Engel schicken können, der irgendwie eine Nachricht übermittelt. Aber er hat von Anfang gesagt, nein, ich will das in Gemeinschaft mit dem Jona zusammen machen. Er hat einen Menschen ausgesucht und hat ihm gesagt, komm, wir gehen nach Ninive. Der Mensch hat aber einen anderen Plan gehabt, was das Motiv auch immer wirklich war, ob es wirklich der Gedanke ist, dass Gott zu barmherzig ist, um so etwas zu machen, aber, oder was auch immer, das Christ Jona ist die andere Richtung gegangen, ist aufs Schiff gegangen, mit keiner Geschichte, der Sturm ist gekommen. Sie haben ihn über Bord geschmissen, er ist gerettet worden von dem Fisch. Und dann kommt der Moment, wo er am tiefsten Punkt ist, oder? Und dann geht er ins Gebet, Jona. Und was passiert? In dem Augenblick, wo er ins Gebet geht, tut sich der Takt von Gott und von Jona wieder anpassen. Sie gleichen sich wieder an. Gott rettet den Jona und der Jona macht sich auf nach Ninive. Jetzt sind sie im Takt. Also der Mittelteil der Geschichte ist, sie sind im Takt. Der Jona geht auf Ninive, 120'000 Einwohner, eine Riesenstadt, steht im Buch, dass er mehrere Tage durch die Stadt durchgelaufen ist und predigt hat und erzählt hat von dem wunderbaren Gott und aber auch von dem Gericht, das wird kommen. Und die Reaktion von Ninive ist vielleicht ganz anders, als sich das Jonas vorgestellt hat in dem Augenblick. Er hat vielleicht gedacht, dass die Leute ihn werden auslachen oder sogar verfolgen oder was auch immer. Aber die Reaktion ist, der König und die 120'000 Einwohner haben an Gott geglaubt. Sie haben geglaubt, dass das, was der Jona erzählt, stimmt. Und sie haben umgekehrt, sie sind auf die Knie gegangen, sie haben gebetet, um Vergebung gebetet. Und es ist so gekommen, dass Gott das gesehen hat und sich erbarmt hat über Ninive und die Stadt nicht zerstört hat oder gesagt hat, nein, ich will die Stadt nicht zerstören. Und eigentlich wäre das, ich meine, viel erfolgreicher kannst du als Prediger nicht sein, oder? Dass du durch eine Stadt durchlaufst und die ganze Stadt, das ist nicht nur eine Stadt, das ist eigentlich fast eine Nation gewesen, oder? Hat einen eigenen König und so weiter. Also viel erfolgreicher kannst du nicht sein als Prediger, dass ein ganzes Volk sich umkehrt und Gott sucht. Und eigentlich, wenn der Takt weitergegangen wäre, oder? Wenn der Jona weiterhin im Takt von Gott gewesen wäre, dann hätte er in dem Augenblick einfach Gott loben und preisen und sagen, hey, du hast so ein grosses Wunder da und du bist so ein barmherziger Gott, dass du dich jetzt erbarmst über ihn. Der Jona hätte nämlich alles Zeug dazu gehabt, um einen grossen Lobpreiser. Wenn wir nämlich lesen, was er gesagt hat in dem Augenblick, er hat anders reagiert als das, was ich jetzt vorher gesagt habe. Das wäre eigentlich so ein bisschen das, wenn es im Takt weitergegangen wäre. Und dann wäre die Geschichte fertig gewesen. Ninive war gerettet gewesen. Der Jona ist gewaltig gebraucht worden von Gott. Und Gott hat ein gewaltiges Wunder da in dieser Stadt. Aber wo der Jona das gehört hat, dass Gott sich will erbarmen über dieser Stadt, sagt er, das ist im Jona 4, Vers 2, er beklagte sich beim Herrn, ach Herr, ich habe das nicht schon gesagt, bevor ich von zu Hause aufbrach. Deshalb bin ich ja fortgelaufen nach Tarsis. Ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, dass du geduldig und voller Gnade bist, weil du das Unheil bedauerst. Also ein riesen Lobpreissatz eigentlich, aber aus der Wut heraus gesagt. Der Übersetzung heißt so, der andere heißt, du bist langsam zum Zorn und schnell in der Gnade. Und das ist, ich meine, wir singen Lieder mit dem Text. Es gibt Lobpreislieder, wo genau der Text drin ist. Über das Thema heißt Slow to Anger and Rich in Love. Vielleicht kennt ihr das Lied, einen alten Schlager. You're slow to anger and rich in love. Idealerweise wäre es doch so gewesen, dass der Jona das als Lobpreis gesagt hätte. Hey, du hast die Stadt gerettet, du bist slow to anger and rich in love. Also langsam zum Zorn und reich an Liebe und reich an Gnade. Aber er sagt das aus Wut raus. Das heisst, der Takt hat sich wieder verfehlt. Er hat wollen, in dem Augenblick hat er wollen, dass die Stadt zerstört wird. Vielleicht hat er über all das Übel nachgedacht, was die Stadt gemacht hat in der Vergangenheit. Und hat so einen inneren Zorn gefunden. Die haben es verdient. Die müssen richtig abgetischt werden von Gott. Die haben es in dem Augenblick voll verdient. Aber stattdessen ist Gott jetzt gnädig. Und Gott hat ihm nachher noch mit dem Beispiel von dem Strauch, der nachher gekommen ist. Das ist übrigens nachher gekommen. Komisch, interessanterweise. Wir haben immer das Gefühl, er ist unter dem Strauch gesessen und hat erst dann gemerkt, dass Gott sich gnädig wird erweisen über die Stadt. Also, das ist auch so das Sonntagsschulbild, oder? Dass man das Gefühl hat, Jona hat auf der Stadt zugeschaut und hat darauf gewartet, dass jetzt da Zerstörung kommt. Aber Jona hat die Aussage hat er schon gemacht, bevor die Geschichte mit dem Strauch gekommen ist. Der Strauch war nachher mehr gewesen, dass Gott ihm noch etwas gezeigt hat. Er hat mir gezeigt, look, der Strauch ist über Nacht gewachsen. Und am nächsten Tag ist er gestorben und du hast dich so darüber aufgeregt. Soll ich da nicht noch viel mehr Gnade haben über eine Stadt mit 120'000 Einwohnern und dir, als du mit dem Strauch? Und nachher hört Jona auf. Wir wissen nicht, was nachher passiert ist. Das Buch ist vorbei. Und wir wissen nicht, wie es weitergeht. Aber spannend ist, dass zwei Drittel von dieser Geschichte ist der Takt von Gott und der Takt von Jona nicht synchron waren. Ein Drittel ist es gewesen, und dort ist Gewaltiges passiert, oder? Und wenn ich etwas aus dem Jona rausnehme, oder aus dieser Geschichte rausnehme, dann ist es so ein bisschen, hey, wie kann ich ein Leben leben, dass mein Takt und Gottes Takt zusammenstimmt? Weil ich weiss, wenn ich auf mein Leben zurückschaue, es hat ganz sicher immer wieder Momente gegeben, wo ich einen ganz anderen Takt gespielt habe, als Gott gespielt hat. Und ich glaube, letztendlich ist es unterwegs mit Gott, hat so viel damit zu tun, hey, dass der Takt zusammenkommt. Weil wenn der Takt zusammenkommt, dann kann Gewaltiges passieren. Es ist spannend an Gott. Gott wirkt mit und durch Menschen. Immer wieder in der Geschichte. Wenn wir die Bibel lesen, alle Geschichten, fast nie kommt es vor, dass Gott einfach von sich aus etwas macht, ohne dass er Menschen dabei dazu braucht. Oder dass er mit Menschen zusammen schafft. Oder? Und ich glaube, es ist heute noch genauso Realität wie damals in all den Geschichten, die wir in der Bibel lesen. Ich glaube, Gott will dich und mich brauchen, zum Reich Gottes zu bauen. Er hat Pläne über dein Leben, über mein Leben. Und ich glaube, er will Grosses tun mit uns. Er will mit uns unterwegs sein und er will, dass gewaltige Sachen passieren. Sei das für uns selber, sei das für unser Umfeld, für die Menschen, die wir miteinander unterwegs sind. Ich glaube, Gott will, hat gute Pläne. Und er ist der barmherzige, der gnädige Gott, der mit uns unterwegs sein will. Aber so häufig haben wir andere Pläne als er. Und ich finde, eine ganz wichtige Stelle in diesem Zusammenhang, finde ich, das Bild vom Rebstock und der Rebe, Johannes 15. Dort finde ich, geht Jesus mega auf das ein, wenn, wenn er das sagt, hey, was heisst es eigentlich im Takt mit Gott sein? Oder wie können wir im gleichen Takt mit Gott? Das ist jetzt ein bisschen Sprung, aber ich glaube, der gleiche Takt haben wie Gott, der gleiche Takt haben wie Gottes Herz, hat so viel damit zu tun, sind wir in ihm verwurzelt. Sind wir mit ihm unterwegs, sind wir in ihm angedockt. Das, was Johannes 15 eigentlich sagt, mit dem Reben und dem Rebstock, oder? Wo im Vers 4, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. Und ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ist die Aussage, in dem Augenblick kann man uns trennen von Gott. In dem Augenblick kann man nicht mehr in dem Takt sein, so wie der Jona sich getrennt hat von Gott. In dem Augenblick hört die Frucht auf, oder? Aber in dem Augenblick, wo wir reinkommen, in die Verbindung zu Gott, können wir viel Frucht tragen. Und spannend ist im Vers 7 nachher, gerade weiter geht es, denn wenn ihr in mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt, und es wird euch gewährt werden. Das ist doch ein Vers, der manchmal schwierig ist zu fassen, oder? Ich habe schon viele Sachen gebetet, die nachher nicht passiert sind, oder? Heißt das einfach, ich bin nicht genug heilig oder nicht genug verbunden oder so? Was heisst der Vers? Könnt ihr bitten, um was ihr wollt, und es wird euch gewährt werden? Was heisst das, wenn wir in Gott drinnen sind, Gott verbunden sind? Ich glaube, es hat so viel damit zu tun, dass der Herzschlag oder der Takt, wo Gott vorgibt und unser Takt sich aneinander anpasst. Und ich glaube, dann wird automatisch unser Bitten auch immer mehr im Willen von Gott sein. Wir werden mehr um das bitten, was Gott will. Und ich glaube, dann werden gewaltige Sachen passieren in unserem Leben. Und ich glaube, das ist doch das, was ich aus der Geschichte von Jona rausnehme. Hey, ich will in diesem Takt mit Gott sein. Und ich habe ein paar Sachen, wo ich merke, was sind die Sachen, die mich davon abhalten, in den Takt, mit dem Takt von Gott einzukommen. Ich merke es bei mir persönlich, ich merke es auch bei anderen Menschen, man geht häufig auf der einen oder auf der anderen Seite vom Ross runter. Das heisst, das eine, was uns daran hindert, im Takt von Gott zu sein, ist, glaube, wenn wir so in das Denken reinkommen, dass wir gar nicht mit Gottes Willen, Gottes Wirken rechnen. Das heisst, wir rechnen gar nicht damit, dass Gott einen Takt hat für unser Leben, dass Gott einen Plan hat für unser Leben. Wir wissen es vielleicht in der Theorie, oder wir wissen es vielleicht, aber in der Praxis leben wir unser Leben, als hätte Gott keinen Plan für uns. Wir planen selber, wir organisieren selber, wir gehen selber vorwärts, wir haben unsere Ideen, unsere Pläne, wir wissen genau, wo wir durchwollen. Und wir rechnen gar nicht wirklich mit Gottes Wirken, Gottes Eingreifen. Und ich merke selber, dass ich immer wieder von dem auch ein bisschen überführt werde. Dass ich einfach so ein bisschen, wenn irgendein Problem da ist, es geht einmal mega lang, bis ich daran denke, oh, ich könnte ja auch noch dafür beten. Wenn ich eine Herausforderung habe im Leben oder irgendwie eine Challenge, Gott einzubeziehen, das ist einmal etwas, wo mir viel zu spät in der Priorität kommt. Ich kann immer schauen, wie kann ich das Problem lösen. Schnell bin ich drin, dass ich mir Sorgen mache. Und wenn ich mir Sorgen mache, dann mache ich mir Gedanken, wie kann ich das Problem lösen, wo soll ich durchgehen. Und bin selber dran und häufig geht es extrem lange, bis man auf die Idee kommt, ich könnte doch Gott noch einbeziehen oder damit rechnen, dass Gott wirkt. Und ich finde, das beschämt mich auch immer wieder, wenn ich meine Kinder anschaue. Weil Kinder machen das irgendwie natürlicher, viel natürlicher als mir. Gerade letzte Woche, also diese Woche, am Mittwoch, war ein Match. Dann hatten wir ein Spiel, der Mittlere. Es war ein Testspiel, Basketball. Er spielt Basketball im Club. Und sie haben gegen ein älteres Team ein Testspiel gemacht. Das heisst, sie sind ein U10-Team, das heisst, sie sind 9- und 8-Jährige. Und sie haben gegen ein U12-Team ein Testspiel gemacht, das sind 11- und 10-Jährige. Und das war klar, sie sind grösser, schneller. Aber wir haben ein paar sehr gute Spieler im U10-Team. Nehemiah ist einer von denen. Das heisst, das hat sich ein bisschen ausgeglichen, so dem Stil. Aber es war auch die Situation, dass kurz vor Schluss, es ist wirklich nur noch höchstens eine Minute gegangen, das Spiel. Es war wirklich kurz vor Schluss und das U10-Team war 2 Punkte in der Nacht. Der Nehemiah will zum Korb ziehen und will einen Korb machen, wird gefoult dabei und kann den Korb nicht machen. Aber er kommt 2 Freiwürfe über. Und die auf das Basketball wissen, wie es funktioniert. Ein Freiwurf gibt 1 Punkt. Die Freiwurfdistanz ist für einen 8-Jährigen eher gross. Also jetzt bei der U10-Mannschaft ist es selten, dass 2 Freiwürfe gemacht werden. Es ist, sogar gut, ist schon gut, wenn 1 Freiwurf gemacht wird. Aber die Situation ist, sie sind 2 Punkte in der Nacht. Der Nehemiah gewusst, er ist an die Linie gegangen, er gewusst, wenn ich einen von diesen Schüssen nicht treffe, verlieren wir wahrscheinlich, weil das Spiel ist wahrscheinlich nachher vorbei. Das heisst, die einzige Chance, um ein Unentschieden rauszuholen, ist, wenn ich jetzt beide treffe, oder? Und wir haben zugeschaut, wir sind gespannt gewesen und er hat beide Schüsse getroffen. Und gejubelt und alles. Und das ganze Team war happy gewesen und sie haben das Unentschieden rausgeholt. Und nachher kommt der Nehemiah zu mir und ich habe gesagt, ey, ich bin so stolz auf dich, du hast beide Würfe getroffen und so. Und dann sagt er, weißt du, Papi, ich bin dort gewesen und ich habe gebetet wie der Weltmeister. Das war einfach sein Ding gewesen. Er ist einfach dort gewesen, gewusst. Ich meine, es war noch zusätzlich unter Druck gewesen, wenn du weißt, das ganze Spiel hängt davon ab. Und es ist wirklich jetzt der entscheidende Moment. Und er hat einfach, seine natürliche Reaktion war, ich habe gebetet wie ein Weltmeister. Und das hat mich so berührt, ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen in dem Augenblick. Ich spiele selber auch Basketball, ich bin schon wieder an dieser Linie gestanden. Ich habe noch nie gebetet, dass der Schuss hier geht. Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, aber für Nehemiah war das so etwas Natürliches gewesen, hey, ich bete, dass die beiden Schüsse hier gehen. Und ich glaube, ich bin überzeugt davon, dass wir viel mehr in den kindlichen Glauben nie kommen müssen. Viel mehr, auch wenn wir unser Leben anschauen, unsere Probleme und so weiter, dass es etwas Natürliches ist, wir rechnen mit Gottes Wirken. Das heisst nicht, dass wir selber nichts mehr machen, aber wir rechnen damit, dass Gott wirkt. Und manchmal wirkt es ganz anders, als wir uns das vorstellen. Und das ist auch gut so, ist super so. Weil er hat meistens einen besseren Plan als wir. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so häufig, wenn wir zum Beispiel merken in meinem Leben, wenn ich etwas plane, dann ist es wie so, am Anfang mache ich die Tür zu Gott auf und sage, Gott, bitte hilf mir beim Planen. Dann mache ich die Tür wieder zu, dann gehe ich planen. Und wenn ich meinen Plan fertig habe, gehe ich wieder her, mache die Tür wieder auf und sage, Gott, bitte segne du meine Pläne. Aber in dem wichtigsten Punkt, nämlich im Planen selber, habe ich ihn ausgeblendet, oder? Übrigens, Sitzungen in christlichen Werken und Dinge und so, es laufen mega viele nach dem Schema. Und dass man manchmal wirklich am Anfang betet und am Schluss betet und den ganzen Zwischenbereich lassen wir Gott wieder raus. Und ich wünsche mir eigentlich für mein Leben, und ich, das redet wirklich auch für mich selber mega stark, hey, gerade in dem mittleren Teil, wenn es darum geht, was machen wir, oder so, dass wir dort Gott einbeziehen, dass wir dort immer mit ihm unterwegs sind. Ich glaube, die zweite Herausforderung ist nachher, dass wir auf der anderen Seite auf dem Ross runterfallen. Dass wir uns nicht mehr getrauen, irgendetwas zu machen, ohne dass wir uns ganz hundertprozentig sicher sind, dass Gott jetzt das gesagt hat. Das ist manchmal die zweite Gefahr. Vielleicht kennt ihr das auch. Ich habe manchmal auch die Tendenz. Und wenn wir zum Beispiel von Nehemiah bringen, er hat gleich die Freiwürfe müssen selber schiessen. Also Gott hat für ihn nicht die Freiwürfe geschossen, oder? Er hat gebeten wie ein Weltmeister, aber der Freiwurf hat er auch gleich noch selber müssen schiessen. Und ich habe auch schon Momente gehabt, vor allem wenn ganz grosse Entscheidungen angestanden sind, oder wichtige Entscheidungen, und ich wusste, das ist lebensverändernd irgendwie, dass ich mich gar nicht mehr getraut habe. Sorry, das ist Lobpreis und Predigt ist vielleicht von der Stimme her ein bisschen herausfordernd, aber es kommt gut. Dass ich mich gar nicht getraut habe, eine Entscheidung zu fällen, weil ich so das Gefühl habe, ich muss doch zuerst ganz sicher von Gott wissen, was die richtige Entscheidung ist. Muss ich jetzt links oder muss ich rechts gehen? Und das ist manchmal die andere Herausforderung, oder? Dass man es gar nicht getraut, auf den Weg zu gehen. Ich habe mit meiner Frau gestern über Predigt geredet und da hat sie das Bild gehabt. Manchmal sind wir so auf den Wegweiser fixiert, dass wir gar nicht den Weg machen. Wir suchen die ganze Nacht den Wegweiser und sind gar nicht auf dem Weg. Und das ist manchmal auch so ein bisschen, das ist die andere Seite von der Medaille, oder? Wo wir auch Gefahr drin sind. Ich glaube, Gott will, dass wir Schritte machen. Er will ja mit uns wirken. Er macht es nicht einfach für uns, sondern will mit uns unterwegs sein. Und auch da hilft mir einfach das Bild von Vater, von Kindern wieder. Und jetzt eher aus der Sicht vom Vater. Wenn ich meine Kinder anschaue, was wünsche ich mir von meinen Kindern? Auch wenn sie jetzt heranwachsen und älter werden und so weiter. Ich wünsche mir von meinen Kindern nicht, dass sie bei jeder Entscheidung und bei jedem Schritt oder bei jedem Ding zu mir kommen: Papi, muss ich das so machen? Muss ich das so machen? Da habe ich als Vater, glaube ich, etwas auch ein bisschen falsch gemacht, weil da habe ich sie auch nicht irgendwie so ein bisschen eingeführt in eine Selbstständigkeit, oder? Was ich mir wünsche, ist, dass sie die Sachen, die ich ihnen gelernt habe, die Werte, die ich ihnen mitgegeben habe, dass sie die brauchen und anwenden, aber dann auch eine gewisse Selbstständigkeit bringen, oder? Und wir sagen, okay, ich mache Schritte. Und es ehrt mich natürlich mega, wenn sie Schritte machen und nachher noch zu mir kommen und sagen, look, ich habe mich entschieden, dass ich das mache, nach deinen Werten und deinen Maßstäben, ist das okay für dich? Das ist etwas anderes, oder? Wenn er nachher noch einmal kommt mit der Entscheidung und sagt, ich gehe den Weg, ich will den Weg gehen, kannst du hinter dem stehen? Dann ehrt mich das als Vater, oder? Aber wenn er schon bevor er eine Entscheidung gefällt hat, die ganze Zeit kommt und sagt, soll ich jetzt das machen und so weiter, irgendwann muss er auch selber die Schritte machen, oder? Und ich glaube, gleich ist es auch mit unserem himmlischen Vater. Oh, merci vielmals. Gleich ist es auch mit unserem himmlischen Vater. Ich glaube, Gott will uns auch freisetzen. Und er gibt uns manchmal sogar, ich habe viel im Leben Erfahrung gemacht, dass er uns manchmal sogar auffordert, Entscheidungen selber zu fällen. Nicht jede Entscheidung muss von Gott mit einer Stimme geführt sein. Manchmal ist es wirklich daran, dass wir Entscheidungen selber fällen. Aber was ich immer versucht habe, in so grossen Entscheidungen, auch wenn wir sie selber haben müssen fällen, dass mir Gott wie das Vetorecht gegeben hat. Dass man, wie gesagt, hat man versucht, erfüllt vom Heiligen Geist oder nahe am Herz von Gott eine Entscheidung zu fällen, aber dann auch zu Gott geht und sagt, hey, ist das die Entscheidung? Das ist die Entscheidung, wo ich das Gefühl habe, das ist die richtige. Kannst du hinter dem stehen? Das heisst, es braucht beides. Es braucht eine Abhängigkeit von Gott, ein Rechnen mit Gott, aber gleichzeitig auch eine Bereitschaft von uns, wirklich auch Schritte zu machen. Und ich glaube, synchron sein mit Gott oder im Takt sein mit Gott, heisst nicht, dass jeder Schritt vorgegeben ist von Gott in unserem Leben. Aber ich glaube, es heisst, dass wir lernen, Gottes Takt zu kennen und dass unser Takt eigentlich sich Gottes Takt anzupasst, oder? Wie wenn zwei Leute miteinander laufen und reden, müssen wir mal achten, man ist immer im gleichen Takt mit dem Schritt. Man kann fast nicht nebeneinander herlaufen, ohne dass man den gleichen Schritttakt hat. Das ist, manchmal ist es der linke oder der rechte Fuß, das kann manchmal verschieden sein, aber grundsätzlich ist immer der gleiche Takt. Und je näher wir mit Gott unterwegs sind, ich glaube, desto mehr tut sich sein Takt unserem Takt anpassen. Und für mich ist aus dem heraus der grösste Schlüssel geworden, wenn wir mit Gott unterwegs sind, wenn wir in seinem Takt unterwegs sind, ist näher bei Gott sein. Ich glaube, je mehr Zeit wir mit Gott verbringen, je mehr wir in seinem Wort lesen, je mehr als wir von ihm wissen, desto mehr wird sein Herzschlag im gleichen Takt schlagen wie unser Herzschlag. Also unser Herzschlag wird sich seinem Herzschlag anpassen, nicht umgekehrt natürlich. Aber, und je mehr das passieren wird, desto mehr werden wir in unserem Leben erleben, desto gewaltiger kann passieren, sei es für unsere Planung, sei es für Entscheidungen, egal wo wir stehen, aber auch für Sachen, die Gott geplant hat, wo wir gar nicht damit gerechnet haben. Ich glaube, vorher habe ich mit Margaret geredet über meinen neuen Job. Also ich bin seit bald einem Jahr bin ich bei der SIM. Und wenn mir vor über einem Jahr jemand gesagt hat, dass ich für die SIM würde arbeiten in einem Jahr, das hätte ich nie für möglich gehalten. Ich war nie selber in einem Langzeitmissionseinsatz gewesen und jetzt arbeite ich für eine Missionsgesellschaft. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, das war gar nie ein Thema gewesen. Manchmal hat Gott ganz andere Pläne, als wir es haben. Aber ich glaube, wenn wir näher an seinem Herz sind, dann kann er uns auch in die Sachen einführen. Und manchmal haben wir auch eigene, wird uns Gott auch Pläne aufs Herz legen, die von uns aus sind oder wo wir selber Entscheidungen müssen fällen. Aber wenn wir näher an dem Herz von Gott sind, dann können wir Entscheidungen fällen anhand von dem Wert, den Gott uns mitgegeben hat. Anhand vom Heiligen Geist, der in uns wirkt. Und dann können wir auch mutig mal Entscheidungen fällen. Wir geben Gott gerne das Vetorecht für die Entscheidungen und sagen ihm, hey, wenn es nicht die falsche Entscheidung ist, darfst du es sagen. Aber ich glaube, Gott will auch, dass wir manchmal immer wieder Schritte machen, oder? Und der Schlüssel, habe ich das Gefühl, manchmal haben wir so das Gefühl, wir fangen hinten an, oder? Wir sind in der Planung, oder wie wollen wir unser Leben leben, was für Wege wollen wir gehen, was für Entscheidungen wollen wir fällen. Und wir suchen eben die Wegweiser. Aber ich habe das Gefühl, es fängt viel weiter vorne an. Wir müssen den Takt finden von Gott, oder? Und den Takt finden wir in der Gemeinschaft mit Gott. Und ich will euch mega ermutigen, wenn ihr in eurem Leben in einer Situation seid, wo ihr vielleicht Herausforderungen habt, oder wo grosse Entscheidungen anstehen, oder wo vielleicht Gott auch etwas, einen Auftrag weitergegeben hat. Bevor wir anfangen, Gott auszuquetschen darüber, was wir jetzt genau für Schritte machen und wo genau der Wegweiser ist und wo es genau durchgeht, empfehle ich euch mega den ersten Schritt, hey, suchen wir einfach mal Gott. Suchen wir seinen Herzschlag. Und der Herzschlag kann auch ganz völlig unabhängig sein von dem, was im Moment gerade die Situation ist. Es muss gar nicht um diese Situation gehen, es geht einfach mal darum, Gott zu suchen. Und ich merke es in meinem Leben, das ist, je näher ich am Herzen von Gott war, immer, desto bessere Sachen sind auch in meinem Leben passiert. Unabhängig von, was für Entscheidungen es angefallen sind. Und ich muss mir selber immer wieder die Nase nehmen, einfach, dass wir wieder sagen, hey, wir haben eigentlich ganz viele Schlüssel, wie wir den Herzschlag von Gott besser kennenlernen können. Der erste Schlüssel ist das Wort Gottes. Hey, ich weiss, es ist manchmal herausfordernd, oder manchmal haben wir wenig Zeit oder so, aber ich will euch so einladen, hey, nehmt euch die Zeit, um mit diesem Buch hineinzulesen. Ich glaube, es ist wie der erste Schritt, es ist der einfachste Schritt, es ist einfach das Buch aufschlagen und drinnen lesen. Die Bibel hat nirgendwo spürt man den Herzschlag nicht besser als in seinem Wort. Dort spürst du den Herzschlag überall, er kommt überall durch. Und das Zweite ist, nehmt euch Zeit mit Gott. Ich weiss auch da wieder, und ich predige auch heute Morgen wirklich auch für mich selber. Ich gehe immer wieder das rein, dass vor allem im Alltag, wenn viel läuft und so weiter, dass etwas vom Ersten ist, was eine tiefe Priorität hat, oder? Dass man Zeit mit Gott verbringt. Aber eigentlich sollte das die oberste Priorität haben und alles andere müsste hinten nachher kommen. Weil wir können all die anderen Sachen, all die Herausforderungen vom Leben, all die Challenges, die wir drinnen stehen, die haben eine ganz andere Dynamik über, wenn wir nicht mehr Herz von Gott sind. Und darum, ich glaube, das, was ich vom Jona rausnehme, ist in dem Augenblick, wo er auf die Knie gegangen ist und gebetet hat. In dem Augenblick, wo er zu Gott gegangen ist. Also im tiefsten Punkt. In dem Augenblick hat sich der Takt von Gott und der Takt von Jona wieder angepasst. Und ab dem Augenblick ist Gewaltiges passiert. Und ich will euch mega einladen, immer wieder an den Ort zu kommen vom Gebet. An den Ort vom den Takt wieder anpassen, dass die Musik wieder stimmen kann. Und das ist für mich so ein bisschen die Nachricht vom Jona, oder das, was wir aus dem Jona herausnehmen können. Wenn der Takt stimmt, dann ist Gewaltiges möglich. Dann kann eine ganze Stadt umkehren und Buße tun. Wenn der Takt nicht stimmt, dann werden wir immer irgendwie andere Wege gehen. Und es werden Umwege sein. Genau. Ich würde gerne da an diesem Ort abschliessen. Danke für eure Aufmerksamkeit und würde einfach gerne noch beten zum Abschluss.